Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Lange Zeit hat er keinen Roman veröffentlicht, der indische Autor Pankaj Mishra, sondern vor allem essayistische Werke. 2014 wurde er dafür auch mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet für sein Buch Aus den Ruinen des Empires. Pankaj Mishra reflektiert in seinem Werk häufig die Frage, wie der Westen weiten Teilen der Welt den wirtschaftlichen Aufstieg versperrt. Und es geht ihm auch um den Erfolg nationalistischer Politik, auch in seiner Heimat Indien. Jetzt hat Pankaj Mishra wieder einen Roman veröffentlicht. Goldschakal ist der deutsche Titel und wir sind jetzt mit ihm verbunden. Herzlich willkommen, Pankaj Mishra. Welcome, Mr. Mishra.
Thank you.
Nach 20 Jahren haben Sie jetzt wieder einen Roman veröffentlicht. Was hat Sie dazu gebracht? Was war der Anlass, dass Sie quasi vom politischen Essay zum Roman zurückgekommen sind?
Well, I think it was partly the realization that I had come to the end of a certain kind of political writing.
Nun, mir ist irgendwann klar geworden, dass ich in meinen Sachbüchern, auch in meinen Essays, auch in meinen Artikeln, wenn ich Analysen geschrieben habe, an ein gewisses Ende gekommen war. Dass es notwendig war, dass ich gewisse Themen, die ich in diesen Essays und auch in den Büchern, die ich veröffentlicht hatte in den letzten Jahren, dass ich diese Themen anders wieder aufgreifen wollte. Was meine ich mit den Themen? Zum Beispiel, was passiert, wenn eine Nation plötzlich sehr reich und sehr mächtig wird und welchen Einfluss hat das plötzlich auf die Bewohner dieses Landes, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, Ehemännern und Ehefrauen, zwischen Vätern und ihren Kindern, aber auch innerhalb einer Familie, zwischen Geschwistern. Und was machen diese sozialen Veränderungen sozusagen mit den Menschen? Und welchen Impact hat das letztendlich auch auf das Leben? Und all diese Fragen, die ich mir in meinen politischen Essays, zum Beispiel über Indien und über China, gestellt hatte, die wollte ich nun anders wieder aufgreifen.
In countries like India and China over a very long period in my political essays.
Wenn wir mal in Ihren Roman reinschauen, da steht ja im Mittelpunkt der Erzähler Arun, der wächst im Indien der 80er Jahre auf und er schafft es dann an eine Elite-Uni, wo er und zwei Freunde, die wie er selbst auch aus unteren sozialen Schichten kommen, sehr stark schikaniert und sexuell gedemütigt werden von ihren Kommilitonen. Was ist das für ein Klima? Wie muss man sich das vorstellen, dass die drei da geraten?
Well, I think, you know, India has been transformed very radically.
Indien hat sich wirklich sehr stark verändert in den letzten 30 Jahren. Ich würde sogar sagen, das ist eine sehr radikale Veränderung, auch eine soziale Veränderung. Die hat einigen eben auch aus unteren gesellschaftlichen Schichten einen enormen Aufstieg ermöglicht, der fast unvorstellbar schien bis dahin. Und die Figuren in meinem Roman, die tauchen plötzlich in dieses moderne Indien ein mit all seinen Verheißungen, mit all seinen Möglichkeiten, Aufstiegsmöglichkeiten, mit Ruhm, mit Sex. Und das verwirrt sie und das entwurzelt sie auch in einer gewissen Weise, macht sie auch richtungslos. Und ich habe in meinem nicht-fiktionalen Werk, habe ich öfter darauf hingewiesen, was macht das mit in einem Turbokapitalismus mit Schichten, die diese Möglichkeiten des Aufstiegs nicht haben und diese Möglichkeit, sich so zu bereichern und dass sie sich dann oft eben sehr autoritären Herrschern unterwerfen oder andienen oder sich von ihnen beeinflussen lassen. Was ich allerdings in diesen Sachbüchern eigentlich nicht wirklich beleuchtet hatte, war, was passiert mit diesen erfolgreichen Aufsteigern, also die, die es geschafft haben, den Profiteuren, die in diesem globalen Kapitalismus aufgestiegen sind, wie zum Beispiel Indien.
I think one way of understanding what has happened in India is to compare the last two decades in India.
Ich möchte vielleicht noch was hinzufügen. Ich sehe da durchaus zu dem, was in den letzten 20 Jahren in Indien geschehen ist, eine Analogie zu den Jahren der Weimarer Republik. Also in beiden Epochen gab es enorme soziale Veränderungen. Es gab auch plötzlich viel mehr politische Freiheiten, auch wirtschaftliche Freiheiten für all jene, denen das bisher nicht zugänglich war. Gleichzeitig gab es viel mehr Ungleichheit, es gab eine Wirtschaftskrise und einen enormen Fortschritt, aber eben auch sehr viele Rückschritte. Und am Ende dieser Epochen ist es dann Demagogen gelungen, die Macht an sich zu reißen. Und das waren sehr, sehr komplexe Zusammenhänge und das muss man auch komplex reflektieren. Das heißt, die Frage ist, was passiert in einer Demokratie oder in einer Gesellschaft, die sich demokratisch entwickelt, wo die Freiheit sich auch explosionsartig plötzlich ausbreitet, aber gleichzeitig die Ungleichheit auch enorm zunimmt.
The sudden explosion of freedoms and at the same time rising inequality.
Jetzt sind ja zwei der drei Hauptfiguren sehr erfolgreich. Der eine wird ein gefeierter Autor, der andere, Virendra heißt er, der stammt sogar aus der Klasse der Unberührbaren und der ist so ein Finanzgenie und wird zu einem Milliardär. Was macht das mit ihm? Bei uns gab es jetzt auch eine Reihe von Romanen, die so diese soziale Aufstiegsfrage behandelt haben und da ging es auch immer um dieses Gefühl, dass man trotzdem nie dieses Gefühl los wird, nicht dazu zu gehören. Wie ist das bei diesen Figuren, bei ihren?
Well, I think it's very difficult even for someone as successful as Virendra.
Nun, gerade dieser Virendra, für den bleibt es sehr, eine sehr schwierige Situation, weil die Verletzung, die er eingesteckt hat, die kann er nicht so einfach abstreifen. Und in Indien gibt es immer noch sehr viele Menschen mit Vorurteilen und auf der einen Seite, auf der anderen Seite Menschen, die sich nach wie vor verletzt fühlen, die immer noch beleidigt sind durch all das, was sie erlebt haben, weil sie beispielsweise angeblich der falschen Kaste angehören. Und diese Verletzung, auch diese psychischen Verletzungen, die jemand wie Virendra erlitten hat, da kommt er nicht drüber hinweg. Das bleibt in ihm. Er kommt von diesen Erinnerungen einfach nicht los. Und er mag noch so viel Erfolg haben. Dieser Erfolg reicht einfach nicht aus, dass er vielleicht so ein ganz gefestigter Mensch wird. Er bleibt irgendwie gestört. Und das, was er durchgemacht hat, auch die Gewalt, die er erlebt hat, diese Verletzungen bleiben eben in ihm. Und das ist etwas, gerade auch diese psychischen Verletzungen, was bei vielen eben trotzdem bleibt, obwohl sie diesen sozialen Aufstieg erlebt haben.
Incredibly undermined by the whole process of this social mobility.
Ihr Erzähler Arun, der geht ja anders mit diesem Bildungsaufstieg um. Er zieht sich zurück in ein Dorf im Himalaya. Und warum entscheidet er sich für diese Art von intellektuellem Eskapismus? Was verkörpert er da für eine Haltung?
Well, I think there are a lot of people in India who find themselves overwhelmed.
Viele Menschen in Indien sind einfach nur überwältigt von dieser modernen Welt, auch von diesen Verlockungen. Und sie ziehen sich zurück in einer Form oder der anderen, entweder körperlich oder auch innerlich, geistig. Einige werden sehr, sehr religiös, andere plötzlich sehr konservativ und andere wiederum, die verstecken sich einfach. Und dieses Phänomen, das fasziniert mich, weil das in Indien schon auch verbreitet ist und weil man da auch aufschaut, während das ja im Westen eigentlich überhaupt nicht mehr stattfindet, obwohl ja zum Beispiel die Fiktion und die Romane des 19. Jahrhunderts mit solchen Figuren durchaus durchdrungen sind. Aber Arun ist eben der Erzähler, der alles, was in dieser modernen Welt geschieht, aus einer gewissen Distanz beobachtet. Diese verrückte moderne Welt, die er auch nicht mehr versteht, an der er auch nicht mehr teilhaben möchte, weil wie er es versucht hat, an dieser Welt teilzuhaben, da hatte er das Gefühl des Verlustes, war damals bei ihm noch sehr, sehr viel stärker vorhanden.
Participate in that modern world, how much more lost he feels.
Wie viel von Ihnen selbst steckt denn in Arun? Denn der geht ja auch nach England, kommt dann wieder zurück in diese Himalaya-Region, in der Sie auch aufgewachsen sind. Wie viel eigene Erfahrungen haben Sie da reingepackt?
Well, a novel is always an opportunity to play with the alternative selves.
Und der Roman erlaubt einem ja auch immer, ist auch immer die Gelegenheit dafür, mit alternativen Ichs zu spielen. Und wenn man sich dann diese Frage stellt, wer hätte ich eigentlich auch noch werden können mit dem, was ich bin? Und dieses potenzielle Ich ist natürlich Arun in einer gewissen Weise, weil natürlich spielt man gewisse Sachen in seinem Kopf durch. Was wäre geschehen, wenn ich nicht in eine andere Richtung gegangen wäre? Und das ist eben die Freiheit, die einem der Roman bietet, dass man damit experimentiert. Implementieren kann mit diesen verschiedensten Möglichkeiten, die es eigentlich auch noch gegeben hätte. Und insofern hat das was mit einem zu tun, aber es ist keine Biografie eines selbst. Also der ist natürlich nicht so, wie ich es bin, aber diese Welt von Arun ist eine Welt, die ich kenne.
But not making them like you in their responses to the world.
Jetzt ist ja dieser ganze Roman eigentlich wie ein Brief, den der Erzähler an seine Geliebte, an Alia, schreibt. Das ist eine ganz starke, schillernde Frauenfigur, eine reiche Erbin und auch Intellektuelle. Sie schreibt auch und sie schwebt irgendwie so über diesen ganzen Klassengegensätzen. Ist sie eine Ausnahmefigur oder auch irgendwie typisch für die indische Oberschicht?
Not just in India, but in different countries in Asia and Africa.
Nicht nur in Indien, sondern auch in vielen anderen asiatischen und afrikanischen Ländern hat sich eine herrschende Klasse herausgebildet, die unfassbar privilegiert ist und mächtig, sehr viel privilegierter und mächtiger als, sagen wir mal, eine ähnliche Upper Middle Class im Westen oder in den USA, weil einfach die Unterschiede in einem Land wie Indien innerhalb der verschiedensten sozialen Schichten einfach viel, viel größer sind. Also wenn man in einem asiatischen Land wie Indien privilegiert ist, dann ist man viel mehr privilegiert und viel, viel mächtiger. Und das ist eine Entwicklung, die es in den letzten 20 Jahren während der Globalisierung gegeben hat, wo eben diese herrschende Klasse noch viel, viel mehr Möglichkeiten bekommen hat. Natürlich auch intellektuelle Möglichkeiten, auch wirtschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten und immer mächtiger geworden ist. Und Alia ist eben Teil dieser Elite. Und sie verkörpert etwas, was sowohl in Indien, aber auch in der Welt, da schwebt sie wirklich drüber. Das ist etwas, was sie beherrscht, den Umgang. Was mir dabei wichtig war an so einer Figur ist, dass wenn diese Art von asiatischen oder afrikanischen Privilegierten nach Europa kommen, dann werden sie in Europa eigentlich immer nur als Teil einer Minderheit angesehen. Und eben oft als Opfer des Kolonialismus, als Opfer des Kapitalismus oder auch Opfer des Rassismus gesehen. Aber einige von diesen Privilegierten aus Asien und aus Afrika, die sind keine Opfer, sondern die sind eben so privilegiert und so reich und so mächtig, dass sie sich dieses Schweben über den sozialen Klassen auch leisten können. Und sie haben wirklich alle Möglichkeiten und sie haben diese Möglichkeiten auch immer ausgenutzt für sich selbst.
All the opportunities of personal advancement that comes in their way.
Also ihr Roman ist auf jeden Fall eine starke Auseinandersetzung mit den Klassenfragen. Die New York Times hat auch geschrieben, das sei eine Social Novel. Sehen Sie sich da auch selbst in einer literarischen Tradition? Denn es geht ja auch viel um Literatur in diesem Buch. Sehen Sie sich da in der Nachfolge von Charles Dickens und anderen Autoren?
Yes, I mean, I think I don't see myself as particularly close to a writer like Charles Dickens.
Ja, in gewisser Weise schon, obwohl ich jetzt keine große Nähe zu Charles Dickens spüre. Da gäbe es andere europäische Autoren, die mir näher sind, beispielsweise Thomas Mann oder Gustave Flaubert, psychologische Realisten, die sowohl die soziale Komponente beschrieben haben, das aber wieder kombiniert haben, auch mit dem Innenleben ihrer Figuren, aber eben diese sozialen Konflikte nicht außen vor gelassen haben und welchen Einfluss natürlich soziale Konflikte auch auf Individualismus ausüben. In der Tradition sehe ich mich dann eher als in so einer modernistischen Tradition oder auch der amerikanischen Tradition, in der soziale Fragen ja nun wirklich keine besonders starke Rolle gespielt haben.
Than to say the American tradition, which really again is not very interested in social problems or social pathologies.
Es heißt ja immer, Indien und natürlich auch China würden in Zukunft die Welt dominieren. Aber wenn man Ihren Roman liest, Pankaj Mishra, dann bekommt man eher den Eindruck, dass die indische Gesellschaft an ihren Widersprüchen scheitern könnte. Wie sehen Sie das? Wie schauen Sie in die Zukunft?
Well, I think there is a sense of paranoia in Western Europe and the United States about specifically the rise of China.
Ich glaube, da gibt es eine echte Paranoia im Westen und auch in den USA, wenn es um den Aufstieg Chinas geht in erster Linie. Den Aufstieg Indiens, den nimmt man irgendwie anders wahr, weil man hält Indien nach wie vor für einen Alliierten und für eine Demokratie, obwohl das teilweise schon überhaupt nicht mehr der Fall ist. Aber man hat da wirklich eine sehr schräge Vision, auch eine Vision, die unscharf ist, wenn es gerade gerade um die chinesische Gesellschaft geht, die wirklich sehr empfindlich auch in Bedrängnis geraten ist durch eine alternde Bevölkerung, dadurch, dass die herrschende kommunistische Partei doktrinär ist und dass es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt. Und das sind solche massiven Probleme, die kann China so schnell nicht lösen. Und dadurch wird China auf absehbare Zeit jetzt auch nicht so dominant sein, wie man das im Westen teilweise befürchtet. Und Indien ist in gewisser Weise sogar noch gefährdeter als Staat, weil die Demokratie in Gefahr geraten ist, weil die persönlichen und zivilen Freiheiten in Gefahr geraten sind, weil sich wirklich Probleme wie Armut und Hunger massiv in den Vordergrund drängen. Und insofern, wenn man ganz realistisch auf diese Staaten im Westen gucken würde und nicht sich zur Geiseln der eigenen Angst und der eigenen Paranoia machen würde, dann würde man sehen, dass vielleicht die westliche Dominanz, wie sie immer in den letzten Jahren geherrscht hat, ein bisschen in Gefahr geraten ist, was aber bei weitem nicht heißt, dass man jetzt Angst haben müsste, dass China oder Indien in Zukunft den Westen dominieren würden. But there is no way they are going to
dominate the West anytime soon. Pankaj Mishra, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much talking to us.
Thank you, Antje. Thank you. Thanks a lot.
Und auch ein großes Dankeschön an unseren Übersetzer Jörg Taschmann. Und der Roman Goldschakal ist in einer Übersetzung von Jan Wilm beim S. Fischer Verlag erschienen. Das Buch hat 416 Seiten und kostet 26 Euro.